Schön, dass ihr wieder da seid in unserem Podcast Irgendwas mit Politik mit Erik Heilmann
und Norbert Engemeier.
Wir sind seit letzter Woche über Spotify, Apple Podcast, YouTube Music und am allerbesten über AntennaPod empfangbar und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
Ja, Norbert, Folge 2 heute am 27.09. Weißt du, was das bedeutet?
Nee.
Es haben uns nicht genügend Leute zu Folge 1 gesagt, dass sie vollkommen furchtbar war.
Ja.
Das nehmen wir als Motivation. Also wir haben viel nettes Feedback tatsächlich bekommen. Wir freuen uns auch über kritisches Feedback, solange es nicht gemein ist. Und nehmen das gerne zum Anlass, weiterzumachen, weiterzuschauen, wo die Reise hinführt. Deswegen heute schon eine Woche später Folge 2.
Und wir haben uns auch was vorgenommen. Wir wollen gemeinsam ein bisschen schauen, was ist diese Woche so passiert. Und dann wollen wir mit euch ganz tief einsteigen in die Tiefen des Elektroauto-Universums.
Okay, nochmal, dann schieß mal los. Was ist denn passiert in der letzten Woche? Ich war gar nicht da, gedanklich zumindest.
Ja, also tatsächlich noch vor unserem letzten Podcast-Termin, aber da haben wir es leider nicht erwähnt, hat Dresden es auf Platz 5 des Smart City Indexes geschafft.
Was ist denn der Smart City Index?
Der sagt geneigten LeserInnen und Zuhörenden, wie gut der Bitkom-Verband die Digitalisierung in verschiedenen Aspekten von Städten einschätzt. Zum Beispiel Mobilität, wie digitalisiert die Verwaltung ist. Und anderen Bereichen.
Das ist ja spannend. Welcher Platz sind wir da?
Wir sind die fünftbeste Stadt Deutschlands.
Die fünftbeste Stadt Deutschlands. Okay, das klingt schon mal gut. Und wie setzt sich das denn zusammen? Also was spielt da eine Rolle? Und wie wird das ermittelt?
Also de facto sind das über 100 einzelne kleine Faktoren, die jeweils abgefragt werden mit, hat die Stadt gar nicht, plant sie, setzt sie gerade um oder ist schon realisiert?
Mhm.
Und im Einzelnen ist das dann eben sowas wie, gibt es ein elektronisches Bürgerinformationsportal, gibt es ganz viele Ladesäulen.
Okay, das klingt spannend, werden wir auch gerne verlinken, wo man da weitere Informationen findet, aber vielleicht die Highlights dieses Rankings für dich, was möchtest du besonders erwähnen?
Wo Dresden wirklich sehr gut abschneidet, ist der Bereich Mobilität. Ich glaube, da waren wir auf Platz 2 der deutschen Städte. Erstaunlich schlecht zum Beispiel stehen wir da im Bereich Verwaltung.
Okay, das lohnt sich vielleicht dann nochmal ins Detail reinzugucken. Weil ganz gefühlt würde ich sagen, okay, mit der Mobilität, ohne jetzt alle Aspekte zu kennen, die da ausgewertet wurden, kann schon sein, dass es gar nicht so schlecht ist. Also nochmal zur Erinnerung, hier geht es um Digitalisierung. Jetzt man sagt, wie viele Radwege, wie was, wo, wird wahrscheinlich da weniger eine Rolle spielen, sondern eher das von dir genannte schon, also Ladeinfrastruktur und Verkehrsleitsysteme etc. Aber immer noch gefühlt in der Verwaltung, dachte ich jetzt auch, sieht es gar nicht so schlecht aus. Habe ich zumindest auch schon in meinem Leben schlechter erlebt als in der Stadt Dresden. Aber wenn ich dann ins Ranking gucke, bestätigt mich das ja auch. Also ja auch mehr als 36 Städte, sondern wie viel haben wir? Weißt du, wie viele Städte ausgewertet wurden in diesem Ranking?
82 Städte.
82 Städte.
Okay. Und letzter Platz dieses Jahr als Gitter in der Gesamtwertung.
In der Gesamtwertung, okay. Aber von 82 Städten heißt auch Platz 36 ist solides Mittelfeld, würde ich mal sagen. Aber kann man sich natürlich auch besser vorstellen. Okay. Aber insgesamt Platz 5 ist ja durchaus dann sehr respektabel und ich würde sagen, ja auch mal eine Good News zum Einstieg. Ja. Was gibt's noch Neues?
Ja, ich wohne ja im Dresdner Norden und dort in der schönen Stadt Weixdorf und in unserer Nachbarortschaft, nämlich dem wunderschönen Langebrück, ein einzelner Vertreter der Freien Sachsen ein Ortschaftsratsmandat errungen. Und mit errungen sollte man eher wohl sagen, illegal verschafft.
Okay, was ist da passiert? Erzähl mal.
Also das ist im Moment so noch Medienberichte und Gerichte werden darüber zu urteilen haben. Aber jene Person ist wohl im Pflegebusiness unterwegs. Und nun sind viele Wahlzettel aufgetaucht, bei denen scheinbar für jemanden abgestimmt wurde und das dann überklebt wurde mit einer Stimme für die Freien Sachsen. Und das in so einer großen Zahl, dass es für sein Mandat gereicht hat. Und das nicht nur bei der Ortschaftsratswahl, da ist es gar nicht erst aufgefallen, sondern auch bei der Landtagswahl, wo es zugegeben dann kein Ergebnis hatte, aber man eben gesehen hat, oh, da sollten wir nochmal genauer hingucken. Man hat genauer hingeguckt und erhebliche Schwächungen festgestellt.
Okay, krass. Also das waren diese medienwirksamen Wahlmanipulationsverdachte, die sich jetzt offenbar erhärtet haben. Und ja, du hast schon gesagt, in der Landtagswahl anscheinend ja ohne zumindest signifikanten Einfluss. Aber wenn das natürlich in das kommunale Mandat geht, dann ist es, also ist ja genau das, was nicht passieren soll, passiert. Und besonders ärgerlich finde ich ja, dass es auch Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die sagen, oh, Briefwahl, voll das böse Instrument und manipulationsanfällig. Und dann sieht man, okay, natürlich, wo kriminelle Energie genug da ist, da ist es tatsächlich auch manipulationsanfällig. Wobei man auch sagen muss, am Ende geht es hier nicht um sehr viele Stimmen in Stückzahl und das ist ein relativ aufwendiges Manipulationsverfahren. So hört sich das zumindest an, weil man muss ja die Briefe öffnen. Die sind ja, soweit ich weiß, zugeklebt alle. Dann muss man sie auspacken und muss man sie vorsichtig auspacken, so dass man jetzt nicht auf den ersten Blick Verletzungen sieht. Also das ist schon schräg, dass das auch nicht vorher aufgefallen ist so schnell. Heißt, spricht für eine gewisse Sorgfalt vielleicht oder vielleicht waren die auch noch offen, als sie das Pflegeheim verlassen haben. Ein paar Fragezeichen. Du sagst es bereits, das wird alles noch zu klären sein.
Ja, und die Sächsische Zeitung hatte auch einen Artikel dazu, weil ich glaube, die Piratenpartei jetzt das Verbot der Freien Sachsen gefordert hat. Im Rahmen dieses Artikels stand dann auch, dass 208 von 508 der Kandidierenden aus rechtsextremistischen Bestrebungen schon bekannt seien. Das ist eine erstaunliche Zahl und ja, man fragt sich, ob da jetzt sozusagen was passiert oder ob das erstmal alles so weiterläuft.
Da sind wir gespannt. Es hat ja offensichtlich schon mindestens auf der kommunalen Ebene dann auch konkrete Auswirkungen und ist natürlich aber leider auch keine Überraschung, sage ich mal, dass diese Tendenzen da so aktenkundig vorhanden sind und trotzdem noch genügend Leute da sich gefunden haben, die sie vielleicht auch ohne Wahlmanipulation gewählt haben. Okay, nächstes Thema. Was haben wir noch? Wir haben wieder was Schönes jetzt, Norbert.
Ja, was Schönes. Ein alter Kollege von mir aus meiner Stadtratszeit, damals war Detlef Sittel Ordnungsbürgermeister und jetzt hat er einen neuen Titel, nämlich er ist Schirmherr der Whisky-Messe.
Sehr schön. Also Whisky-Bürgermeister quasi.
Whisky-Bürgermeister quasi.
Was kannst du mir über den Herrn Sittel erzählen? Wie ist er so? Ist er ein anerkannter Freund des Genusses?
Ja, tatsächlich habe ich ihn eher als das Gegenteil erlebt, wenn es Diskussionen um Cannabis-Legalität oder dergleichen ging. Aber, naja, offenbar genehmigt er sich öfter einen edlen Tropfen, jetzt wo er nicht mehr Ordnungsbürgermeister ist. Und ich sag mal, wir kennen das ja seitens der CDU, dass alles, was Alkohol angeht, eher so zur Kultur gehört und nur das andere Drogen sind.
So kann man das interpretieren. Aber ist doch schön, Whisky-Bürgermeister finde ich eine wichtige Sache. Und genau, damit weiter im Programm. Wir hatten das letzte Mal ja gesprochen auch über die Brückenhavarie und die Auswirkungen auf die Fernwärme und hatten dann konsterniert, das ging ja eigentlich recht schnell mit der Behebung der Versorgungsunterbrechung an der Stelle. Heißt also, dass man eigentlich wieder alle Kunden im Fernwärmenetz wieder am Netz hatte. Jetzt gab es diese Woche noch einen Medienbericht von der Sachsenenergie, die das ein bisschen relativiert hat und gesagt hat, ja, wir müssen doch da noch ein bisschen mehr bauen, damit im Winter vor allem keine Engpässe kommen, wenn es richtig kalt wird. Ich sag mal, das ist auch Teil dieser N-1-Sicherheit schon immer, dass wenn N-1 ausfällt quasi, also ein Defekt im Netz ist, dass man dann normalerweise dann auch was tun muss, um das wieder sicher herzustellen. Jetzt sind wir noch mitten im Spätsommer, Frühherbst, alles noch kein Problem und wir sind optimistisch, dass die Sachsenenergie das dann auch irgendwie hinbekommt und niemand frieren muss. Aber wir werden das natürlich verfolgen, was da passiert.
Ja, und eben auch ein bisschen mit Spannung erwarten, ob es dann große Freileitungen gibt oder welche Brücke benutzt wird und naja, dann sind ein paar Hausaufgaben zu erledigen.
Vielleicht gibt es ja auch WLAN-Fernwärme. Das wäre doch was.
warme Heizsteine werden über die Elbe gerollt.
Okay. Genug Blödsinn hier. Weiter im Text, jetzt wieder der Downer. Norbert, was gibt's Neues?
Eine wichtige Nachricht, die den Freistaat ereilt hat, betrifft die Beschäftigten von Volkswagen. Dort hat nämlich der Konzern die Beschäftigungsgarantie für die nächsten Jahre aufgehoben. Und damit sind wir jetzt mitten drin in einer Diskussion, ob es drohende Werksschließungen bei Volkswagen gibt.
Ja, genau, damit schließt sich das sächsische Werk ja auch nur den vorausgegangenen Meldungen aus den anderen deutschen Werken an. Die bekannten Werke hier in Sachsen, die sind einmal in Zwickau, da sind 9.500 Beschäftigte direkt angestellt. Und dann gibt es noch ein Motorenwerk in Chemnitz mit knapp 2.000 Beschäftigten und die Gläserne Manufaktur in Dresden. Da sind nur etwa 340 Leute angestellt, tatsächlich gar nicht so groß. Und um es ins Verhältnis zu setzen, mal zur gesamten Automobilindustrie in Deutschland, da sind 780.000 Leute etwa direkt angestellt, beschäftigt. Das heißt immer, man kann vielleicht noch ungefähr mit einer Verdopplung nochmal rechnen, was dann den Zuliefererbetrieb und so angeht. Also sprich, wir reden hier über eine sehr wichtige Branche, bekanntermaßen in Deutschland.
Okay, und deswegen wollten wir jedenfalls das heute zum Anlass nehmen, ein bisschen tiefer in die Elektromobilität, ihre Probleme und welche Lösungen es da gibt, auch ganz konkret, die dann auch Sachsen und Dresden auch betreffen, da reinzugucken. Und ja, wofür brauchen wir denn Elektroautos überhaupt, Erik?
Sehr gute Frage, Norbert, Elektroautos. Also tatsächlich, wenn man mal ein bisschen puristisch jetzt rangehen will und zu fragen will, wofür brauchen wir überhaupt Autos? Autos sind Teil der Gesellschaft, wie wir sie jetzt irgendwie aufgebaut haben, und wir sind noch relativ weit davon entfernt, auf, sagen wir mal, die schönen Utopien oder vielleicht irgendwann nicht mehr Utopien, aber so wie autofreie Innenstädte oder Städte allgemein zu kommen, mit alles läuft über Bahnverkehr und Fahrrad und fußläufig ganz viel zu erreichen und so. Also ich glaube, das kann jeder aus seiner Erfahrungswelt sagen, da sind wir noch einen Schritt entfernt. Plus wir haben das Stadt-Land-Gefälle, was sich eben nicht wegdiskutieren lässt, dass man auf dem Land, also, und das beginnt im Prinzip an der Stadtgrenze von Dresden ganz oft, das Land einfach noch angewiesen ist auf das Auto und man sich da kluge Konzepte überlegen muss, wie man da wegkommt.
Ja, es erfüllt letztlich ein Mobilitätsbedürfnis, das Auto. Und das ist im ländlichen Raum größer als in den Städten, aufgrund von schlechterem ÖPNV-Angebot, auch teilweise schlechter ausgebauten Radwegen und anderen Alternativen. Und jetzt müssen wir fragen, ja, wie kann dieses Bedürfnis gut erfüllt werden?
Richtig. Und heute, so wie wir gerade unterwegs sind, haben wir eben sehr viele Autos in Deutschland und gerade pro Kopf, glaube ich, im internationalen Vergleich auch relativ viele. Und das muss irgendwie vereinbar sein mit unserem großen Ziel, hier im Land Klimaschutz und Energiewende zu betreiben. Und da ist nun mal tatsächlich die vielversprechendste Lösung, die Antriebe für Autos, also PKWs, teilweise auch Busse, LKWs, einfach zu elektrifizieren. Und was viele nicht wissen, glaube ich, ist, dass es das zur Erfindung des PKWs auch eigentlich schon alles gab. Also man hätte da diesen Pfad der Elektromobilität ganz am Anfang mal einschlagen können. Hat man aus verschiedenen Gründen, ich vermute einfach die Akkutechnologie, also alles ein bisschen schwierig gewesen, sprich die Speicherung wirklich von Energie und dann weitere Strecken zurückzulegen, hat dazu geführt, dass man sich doch auf Verbrennungsmotoren dann erstmal spezialisiert hat und erstmal heißt im Prinzip 100 Jahre lang und gerade im Autoland Deutschland natürlich auch sehr gute Verbrennungsmotoren gebaut, sehr lange. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, wir möchten eigentlich, und das ist ein globaler Trend, das ist jetzt kein, wir legen das hier in Deutschland fest, sondern das ist ein globaler Trend. Wir möchten hin zu klimaschonender Mobilität und da ist Elektromobilität einfach der vielversprechendste Weg. Was hätten wir jetzt für Alternativen? E-Fuels hat vielleicht schon mal jemand gehört. Muss man an der Stelle erwähnen, weil es kommt immer wieder. Also es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, auch Kraftstoffe über synthetische Verfahren herzustellen. Heißt, man hat dann keinen fossilen Energieträger mehr, sondern irgendwie einen, der auch aus erneuerbaren Energien und den chemischen Grundstoffen eben Sprit herstellt. Was ist das Problem daran, Norbert?
Man braucht dafür eben ein Vielfaches der Energie. Und damit steigt der Preis der ganzen Geschichte enorm. Neben dem ganzen Problem, dass man dafür natürlich auch Transportnetze, man muss Tankstellen dafür erhalten, auf die wir sonst vielleicht sogar verzichten können.
Die Gegenargument wäre natürlich, wir haben die Tankstellen schon. Und kommen wir vielleicht gleich dazu. Aber na klar, also das Hauptargument ist tatsächlich für E-Mobilität, dass die einfach aus dem Prozess der Energiewandlung her die Effizienz viel, viel höher ist als bei einem Verbrennungsmotor, wo ich im Prinzip 2/3 Wärme erzeuge und nur 1/3 fahrbare Leistung.
Genau, und damit ist so, wenn man auf eine Strecke anguckt, aus Verbrauchersicht eben auch der Preis, den man dann letztlich bezahlen muss, erstmal rein für die Energie niedriger, als wenn man auf fossile Kraftstoffe setzen muss.
Ja, mittlerweile deutlich niedriger, muss man sagen. Gerade wenn man das vielleicht zu Hause erzeugen kann mit einer PV-Anlage den Strom und das ins Auto lädt, dann hat man deutlichst niedrigere tatsächlich Streckenkosten. Wissen auch nicht viele, haben vielleicht auch nicht viele nachgerechnet. Wir haben ja einen Strommix mit 60% Erneuerbaren, also es ist in jedem Fall irgendwie klimatisch besser und also von der Klimabilanz besser und von Kosten eigentlich auch mittlerweile.
Genau, und warum kaufen jetzt nicht alle Elektroautos?
Sehr gute Frage. Warum kaufst du dir kein Elektroauto, Norbert?
Ich habe tatsächlich mir kein Elektroauto bisher gekauft, weil unsere Fahrstrecke vergleichsweise gering ist. Ich werbe im Moment eher dafür, wollen wir nicht aufs Auto ganz verzichten? Und da ist so, wir kaufen uns ein teures neues Auto, so irgendwie auf einem ganz anderen Ende des Spektrums.
Ja, total. Also ähnlich ist es bei uns, aber das zeigt wieder so ein bisschen Frage, wenn man wirklich sich damit beschäftigt, wie will man seine eigene Mobilität gestalten. Das wollten wir jetzt ja ausblenden. Jetzt sagen wir mal, wir brauchen unser Auto unbedingt. Erstes Argument, was ich immer mal wieder höre, trotz allem ist, ja, die Reichweite, die reicht ja, also diese Elektrofahrzeuge, die kommen ja gar nicht so weit. Dann guckt man mal rein, was die so können, alle, also mittlerweile wirklich alle über 300, 400 Kilometer.
Selbst die vergleichsweise günstigen Einstiegsmodelle sind bei 300 Kilometer und aufwärts.
Ja.
Und jetzt die neueren Entwicklungen sind schon zum Teil über 500 oder 600 Kilometer, wo es dann schon in Bereiche geht, wo sie, ich sag mal, auch den normalen Verbrennern zum Teil auch überlegen sind. Ja.
Genau, also sprich, das ist, wenn man mal ehrlich ist, kein echtes Argument, weil was fährt man im Alltagsverkehr? Selbst wenn man pendelt, irgendwie Strecke 50 Kilometer, selbst wenn man 100 Kilometer pendelt, was hoffentlich wirklich nur wenige Menschen täglich tun, aber soll es auch geben, dann hat man damit immer noch entspannt einmal, dass man hin und zurück kommt und dann kann man entspannt über Nacht laden im Prinzip.
Jetzt haben wir aber die Situation, also Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, dass wir bis 2030 mindestens 15 Millionen elektrische Autos auf den Straßen haben, am besten Stadtverbrenner. Und wir sehen jetzt gerade, zumindest dieses Jahr, sieht nicht so danach aus, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Und jetzt ist wirklich die Frage, was müssen wir tun, was können wir tun, was sollten wir vielleicht tun, damit dieses Ziel erreichbar wird?
Ja, also wie gerade schon gesagt, mal angenommen, die Technologie ist eigentlich gut und ausgereift. Sie erfüllt auch meinen Mobilitätsanspruch, was du ja vorhin gesagt hast, irgendwie möchte ich von A nach B kommen, zuverlässig. Das würde ich mal als Gesetz sehen. Also erste Frage ist, wissen das alle oder gibt es noch diese Mythen zu, das funktioniert alles nicht? Das kann ich nicht einschätzen tatsächlich. Wäre mal spannend, da eine Studie zu haben.
Klar ist, man braucht in den sozialen Medien wenige Artikel, die Kommentarspalte aufschlagen, wo es um Elektromobilität geht und all diese wirklich auch Mythen zur Elektromobilität springen einem nur so entgegen, dass sie ständig abbrennen, dass sie keine Reichweite haben, dass sie im Winter überhaupt nicht fahren und dergleichen
etc. Auch auf die Klimabilanz, der in der Herstellung wird viel eingegangen und dass da ja auch nicht ganz unproblematische Stoffe drin sind. All das stimmt ein Stück weit natürlich immer, das ist ja immer das Schöne an solchen Mythen, haben immer einen wahren Kern, aber in der Summe kann man schon sagen, im Vergleich zu Verbrennern ist es immer so klimapolitisch die bessere Alternative. Heißt also, woran liegt es eigentlich? Ich hatte gerade schon gesagt, theoretisch kann man auch einfach jede Nacht laden. Das ist eigentlich ein Vorteil von E-Mobilität. Wo ist eigentlich die Tankstelle? Wenn ich es richtig, also wenn ich Glück habe, mit einem Eigenheim wohne, dann ist sie bei mir zu Hause. Brauche ich da einfach nur eine Garage mit einer Steckdose im Zweifelsfall, dann kann ich schon mal laden. Das ist noch nicht sehr schnell und gut, aber es geht schon mal. Und wenn ich dann noch eine Ladewallbox habe, dann funktioniert es noch besser. Aber wie viele Prozent der Leute leben im Eigenheim, kann man wieder jetzt angucken. Und dann hat man natürlich sogar in dem Fall dann in der Stadt höhere Schwierigkeit. Also
genau, weil man muss einfach erklären, wie ist bei einem großen Mietshaus, vielleicht parken an der Straße, wie bekommt man sozusagen Autos und Ladesäulen zusammen, wie bekommt man das in der Stadt gut organisiert.
Heißt also ein wesentlicher Enabler auch, um vielleicht die Ängste zu nehmen und auch die tatsächliche Usability, sage ich mal, in der Stadt ist die öffentliche Infrastruktur. Ich habe mal spaßeshalber geguckt, was gibt es denn eigentlich an Tankstellen? Habe ich gefunden, jetzt eine Zahl, es gibt reichlich 14.400 Tankstellen, öffentliche.
In Deutschland. Und wie viele Elektro-Ladesäulen haben wir?
Genau, Ladepunkte sind viel, viel mehr. Das liegt natürlich zum einen daran, dass an jeder Tankstelle mehrere Zapfsäulen sind, nur mal so zur Vergleichbarkeit. Aber tatsächlich habe ich hier die Zahl gefunden, dass am Stand 1. September 2024 über 114.000 Normalladepunkte und immerhin 31.000 Schnellladepunkte in Betrieb waren. Heißt, das geht schon in eine gute Richtung, würde ich mal sagen. Da gibt es schon immer, würde ich behaupten, mindestens im städtischen Bereich müsste es eigentlich schon mal viele oder weiß ich nicht, ob genug, aber schon mal viele Schnellladepunkte geben. Und ich habe dann beim nochmal ein bisschen Suchen auch gesehen, es gibt da eine nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, solche schönen Sachen und auch von der BNetz A eine Karte, wo man nochmal mehr ins Detail gehen kann, aber was ich ganz interessant fand, die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, die spuckt sogar aus, wie viel Prozent aktuell belegt sind der Ladesäulen. Und das waren dann vorhin 14%, so ungefähr die Auslastung.
Genau, und wir müssen konstatieren, dass trotz besserer Technik, eigentlich verfügbarer Infrastruktur, die Absatzsätze an Elektroautos im Moment so mau sind, dass die Branche, ich sag mal, auch lautstark, gab Papiere vom VDA, verlinken wir euch, nach staatlicher Unterstützung ruft, um nicht Werke schließen zu müssen und ins Hintertreffen zu geraten.
Ja, das ist ganz spannend. Also, was ist eigentlich die Ausgangslage? Wir hatten ja staatliche Unterstützung im Sinne einer Kaufprämie. Die lief genau bis 31.12.2023, soweit ich weiß. Und komischerweise ist der Absatz 2024 eingebrochen. Also, der erste Gedanke ist, es ist schon fast zu trivial, so eine Aussage jetzt zu treffen, oder es ist weniger Absatz in Deutschland, oder ist es zu einfach gedacht?
Tatsächlich, wenn man sich die Verkaufspreise anguckt, war erstmal die Bewegung ja, dass viele Hersteller oder Automarken tatsächlich sogar die höhere Förderung dann übernommen haben, ihre Preise nochmal angepasst haben, sodass der Preissprung gar nicht so enorm war. Aber die Stimmung auch in den Medien und allgemein ist natürlich gekippt und die Preise sind dann später auch etwas gestiegen.
Ja. Also vielleicht ist es tatsächlich ein sehr psychologisches Problem oder zumindest mit einem hohen psychologischen Anteil. Sei es drum, ich glaube, was wir jetzt nicht leisten können, ist die vollständige wirtschaftliche Analyse mit allen Aspekten. Wir haben ja jetzt schon einen schönen Überblick gegeben und der Podcast heißt ja irgendwas mit Politik. Deswegen lass uns doch mal gucken, was tut Politik in so einer Situation. Und jetzt können wir auch gleich einschränken. Ja, wir sind jetzt tatsächlich nicht auf Stadtebene mehr, nicht mal mehr auf Landesebene, sondern wir reden jetzt hier über Bundespolitik mit Schwappen in europäische Aspekte.
Genau, die halt sozusagen höchstens auf die städtische Ebene Rückwirkungen hat, nämlich ob die Gläserne Manufaktur oder das Zwickauer Autowerk oder die Chemnitzer Motorenfabrik geschlossen werden. Und das war ja jetzt VW-Konzern. Wir haben ja in Sachsen noch sehr, sehr viel mehr Autoindustrie. So, und da waren ja auch jetzt tatsächlich in der Politik schon so manch Bewegung zu verspüren. Die SPD-Bundesfraktion hat gefordert, ja, wir machen einfach wieder die Kaufprämie.
Das habe ich auch gehört. Und vorher oder nachher oder ungefähr zeitgleich gab es ja auch diesen Autogipfel, haben sie es dann genannt, mit Robert Habeck, der anscheinend gar nicht so hoch aufgehangen war, wie er medial vermarktet wurde. Aber immerhin, auch da redet man dann über die allgemeine Lage und spricht mal darüber, welche Instrumente denn so aus Sicht der Branche in Frage kommen oder auch nicht. Und das trägt dann natürlich weiter in den bundespolitischen Diskurs hinein. Also was macht man dann damit?
Genau, und da kann man sich einfach kurz sozusagen auch die Ergebnisse dieses Autogipfels angucken. So wie ich das wahrgenommen habe, gab es da Unterstützung dafür, dass es weitere Steuerersparnisse für Elektromobilität, das betraf aber eher den gewerblich-Dienstwagenbereich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Und vor allem eigentlich auch den hochpreisigen. Also eigentlich das, was unserer laienhaften Analyse gerade nicht das Problem sein sollte, sondern wir würden sagen, das Problem liegt eigentlich im niederpreisigen Bereich, also irgendwie ein massentaugliches Modell zu haben. Also Steuererleichterungen an der Stelle, da geht es, glaube ich, auch in Summe nicht um riesige Mengen im Bundeshaushalt. Was noch? Was wurde noch diskutiert?
Ja, sag du es mir, Erik.
Ich habe noch gehört, man redet jetzt über die Absenkung der Flottengrenzwerte auf EU-Ebene.
Richtig? Das habe ich auch gehört.
Ist das eine gute Idee?
Dazu hören wir einen kurzen Ausschnitt aus der Bundesratsrede von Winfried Herrmann, dem grünen Verkehrsminister aus Baden-Württemberg.
Im Moment wird wieder darüber diskutiert, ob wir die Klimaschutzgrenzwerte, die CO2-Grenzwerte der EU verschieben oder senken sollten. Das finde ich, das wäre fatal. Übrigens wäre auch nicht angemessen, denn in den 1910er Jahren war ja die Debatte groß, wie erreichen wir es, dass wir eine klimafreundliche Mobilität hinbekommen. Und es war die Automobilindustrie, die von der EU verlangt hat, dass sie eine technisch neutrale Vorgabe macht, nicht ein Fahrzeugtyp oder eine bestimmte Technik vorschreibt, sondern Ziele beim CO2 und Freiheit, wie man das erreicht. Also durch bessere Verbrennungsmotoren, durch Brennstoffzellentechnologie oder durch Batterietechnologie. Jetzt, wo man scheinbar die Ziele nicht erreicht, weil man lange Zeit nicht engagiert genug in die Richtung gearbeitet hat, kann man nicht sagen, jetzt müssen die Grenzwerte absenken. Das wäre fatal für das Klima und übrigens auch ökonomisch ziemlich dumm. Denn diese Vorgaben haben übrigens auch den Transformationsprozess angestoßen, beschleunigt. Und genau der ist ja notwendig, wenn man international konkurrenzfähig sein will oder werden will. Dann ist es so zwingend notwendig, dass man eben innovativ wird, dass man rational und rationell schneller produziert und dort wieder Vorteile sucht, gerade im innovativen Bereich.
Ja, schöner Redebeitrag, mal abgesehen davon, dass ich glaube, er meint die 2010er Jahre, sonst wäre es dann doch recht ambitioniert lange und lange, was wir gebraucht hätten für die Klimaziele. Spaß beiseite. Also, was er ja sagt, ist, im Prinzip haben wir einen Mechanismus, der, ich möchte nicht das böse Wort technologieoffen sagen, aber der so funktioniert, nämlich man kann durchaus durch unterschiedliche Ansätze diese Flottenziele erreichen und muss sich eben nur in Anführungszeichen überlegen, wie. Wenn man jetzt aber fordert, genau diese Ziele wieder aufzuheben, dann sagt man, oder aufzuweichen oder wie auch immer, dann sagt man im Prinzip, ja, das politische Signal, also die Policy Guidance, die da dahinter steht, die möchte ich als Industrie jetzt doch nicht mehr.
Tatsächlich auch ein spannendes Bild, dass bei der Einhaltung der Flottengrenzwerte man ja auch starke Unterschiede hat. Also manch Premium-Hersteller, BMW, Mercedes, glaube ich, stachen da hervor. Die übererfüllen ihre Flottengrenzwerte sehr deutlich. Volkswagen verfehlt sie, glaube ich, ganz, ganz knapp im Moment nur. Mhm. Jedenfalls munkelt man dann auch in der Branche, dass manche Hersteller jetzt gar kein Interesse hat, dieses Jahr noch viele Elektroautos zu verkaufen, Flottenziele bereits erreicht, und sie dann lieber im nächsten Jahr vielleicht mit dem Rabatt zu verkaufen, damit dann die späteren, schärferen Grenzwerte auch leichter zu erreichen sind.
Ja, und daran sieht man, finde ich, auch schön, dass es jetzt nicht das Bild VW ist jetzt nicht das der Automobilbranche, noch nicht mal der europäischen. Und dann gibt es natürlich noch die auf den europäischen Markt drängenden asiatischen, allen voran chinesischen Herstellern, die vielleicht nochmal ganz anders unterwegs sind. Heißt, es ist ganz wichtig, hier zu differenzieren im Kopf. Also die Debatte, die deutsche, ist natürlich geprägt von der deutschen Automobilindustrie. Aber wie die Gesamtgemengelage aussieht, ist vielleicht nochmal eine andere. Dennoch, wir bleiben mal dabei, was passiert jetzt politisch in dieser Situation? Aufbauend darauf, also zu den Bundesaktivitäten sowieso, Autogipfel und alle möglichen Fraktionen äußern sich, mal rausgesucht eine Bundesratsinitiative, die an der Stelle gut passt, weil sie im Prinzip genau dieselbe Debatte aufgreift.
Genau, aus der hattet ihr auch gerade schon diesen wunderbaren Ausschnitt gehört.
Der Antrag heißt Entschließung des Bundesrats für die Sicherung von Arbeitsplätzen und Investitionen in die Automobilindustrie. Und wer das jetzt nicht so kennt, so ein Entschließungsantrag ist im Prinzip das Stellen im Bundesrat, also dem Gremium, wo die Ministerpräsidenten der Länder zusammensitzen und ihre Stellvertreter und quasi auch über Gesetze und so weiter beraten. Also in diesem Gremium, dem Bundesrat, können eben auch Anträge, sogenannte Entschließungsanträge, eingebracht werden. Und da war eben heute dieser Antrag, der wurde heute eingebracht und wird dann in den Ausschüssen behandelt und dann im nächsten oder übernächsten Plenum, wann auch immer er dann auf die Tagesordnung gesetzt wird, kann er eben auch beschlossen werden oder auch nicht. So, und ganz kurz, was beinhaltet dieser Antrag jetzt? Der hat dann üblicherweise mehrere Beschlussziffern und stellt erstmal am Anfang irgendwie fest, so ist die Situation. Da steht jetzt sinnbildlich drin, Automobilindustrie in Deutschland ist eine wichtige Sache, weil da sehr viele Arbeitsplätze dranhängen. Und es gibt Ziele, diese Automobilindustrie zu transformieren. So, und dann wird eben eine Problembeschreibung gemacht, dass der Weltmarkt gerade sich sehr schwierig darstellt und eben die Absatzprobleme bei den deutschen Automobilherstellern, in Klammern, gemeint ist hier VW, weil das einbringende Land ist zufälligerweise das Land Niedersachsen und das Saarland. Also sind vor allem, wo das Stammwerk VW in Wolfsburg sitzt.
Genau, mit immerhin 70.000 Beschäftigten, und das Land Niedersachsen hat nach wie vor, wenn ich richtig informiert bin, etwa 20% der Anteile. Und damit natürlich auch ein reges Interesse daran. Ja, und was schlagen Sie denn jetzt vor, um aus dieser Misere rauszukommen?
Ich zitiere mal hier einfach den Antrag. Die Bundesregierung wird daher gebeten, die Wiedereinführung der E-Auto-Prämie oder eines gleichartigen Förderinstruments unter besonderer Berücksichtigung sozialer Aspekte sowie Aspekte des Klimaschutzes, beispielsweise Breitenwirkung und Flottenelektrifizierung, zu prüfen. Dann kommt der zweite Forderungspunkt, wo festgestellt wird, ja, die Infrastruktur ist sehr wichtig und deswegen sollte die noch weiter ausgebaut werden. Dann nochmal wir begrüßen etwas, nämlich dass die Infrastruktur gerade im Schnellladebereich aufbauen soll. Das ist im Prinzip ein Baustein, der da an den anderen anfügt. Im letzten Punkt weist der Bundesrat dann noch auf etwas hin, nämlich dass es eine rechtliche Unsicherheit vor dem Europäischen Gerichtshof geht. Das ist jetzt hier eher eine Randnotiz. Aber so sieht dann so ein Bundesratsantrag aus. Also wir haben Beschlussziffern, wir haben das politische, ja, wir müssen hier was tun und bitte, lieber Bund, kümmere dich mal.
Und die Instrumente, wie gesagt, Kaufprämie, Ladeinfrastruktur.
Überzeugen dich jetzt noch nicht so richtig.
Naja, es sind zumindest erstmal Vorschläge, aber man stellt sich natürlich die Frage, was ist die Alternative? Also es war auch vor dem abrupten Auslaufen ja schon länger angekündigt, dass sie in jedem Fall irgendwie auslaufen, absinken oder irgendwie. So, und die Frage ist, vor allem wenn man den Anspruch liest, okay, es soll auch vielleicht irgendwie eine soziale Ausgestaltung geben, ist das denn das zielgenaueste und effektivste Mittel, um die politischen, die Verbraucherziele und die unternehmerischen Ziele irgendwie unter einen Hut zu bekommen?
Welche Instrumente gibt es denn als alternative Instrumente?
Also tatsächlich habe ich dazu ein längeres Papier des Expertenbeirates Klimaschutz in der Mobilität, verlinke ich euch in den Shownotes, gelesen, wo einfach mal die Instrumente, die auf europäischer Ebene auch von verschiedenen Ländern sozusagen eingesetzt oder geplant oder zumindest erwogen werden, miteinander verglichen werden. Und da ist die Kaufprämie oder wie sie damals auch nannte, der Umweltbonus eben nur eines der Instrumente. Und man muss dazu sagen, es ist halt ein vergleichsweise teures Instrument, weil, also das Papier benennt zum Beispiel, dass man für 1,6 bis 2,6 Millionen zusätzliche Elektro-PKWs dafür eben 31 bis 55 Milliarden Euro, je nach Höhe des Umweltbonus, in die Hand nehmen müsste. Hm. Und das ist natürlich bei einer klammen bundespolitischen Kasse, Sondervermögen gibt es nicht mehr, schon eine enorme Schwierigkeit.
Ja.
Und die große Frage ist ja immer, bei so einer Förderung, wie viel wirklich Anreize hat man, auf Elektromobilität umzusteigen und wie viel Mitnahmeeffekt hat man vielleicht, der einfach nur verpufft und einfach sozusagen nur uns Steuergeld kostet, ohne uns wirklich was zu bringen.
Okay, aber was sind jetzt die Alternativen? Wie kann man das besser machen?
Die Alternativen, die zumindest in diesem Papier auch diskutiert werden, sind zum Beispiel, dass man eine Art CO2-Abgabe auf die Neuzulassung von Verbrennern vorsieht, als Teil der Kfz-Steuer zum Beispiel. Das heißt, Verbrenner extra belastet und dieses Geld nimmt, um Elektromobilität auf die eine oder andere Weise zu fördern.
Okay, verstehe. Was gibt's noch?
Jetzt ist natürlich die Frage, wie fördert man jetzt die Elektromobilität? Im Unternehmensbereich, da werden dann auch zum Beispiel sowas wie Sonderabschreibungen diskutiert, dass man einfach die schneller von der Steuer absetzen kann.
Ähnlich oder also ein steuerlicher Kniff, ähnlich wie das mit den Dienstwagen, was wir jetzt schon gehört haben.
Diskutiert wird auch eine CO2-orientierte Anpassung der Energiebesteuerung. Da wird auch diskutiert, vielleicht die Steuern auf den Strompreis insgesamt zu senken. Und da hätte man plötzlich sozusagen auch ganz andere Mechanismen, die dann außer Kraft setzt, um die Elektromobilität als einen Bereich, dass man dann plötzlich keine Stromsteuern mehr auf den Verbrauch des Kühlschranks bezahlt oder sowas. Und ob wir das wollen.
Genau.
Auch noch so eine Frage. Aber ein Instrument, was ja auch sozusagen in dem Papier häufiger zu hören ist, was natürlich finanziert werden müsste, ist auch das Klimageld. So dass quasi einfach jede Person eine bestimmte Menge an Geld, die eben zum Beispiel eben aus der zusätzlichen CO2-Abgabe auf neu zugelassene Verbrenner finanziert würde. Oder eben auch aus den, wir wissen, der ursprüngliche Plan ist ja auch, dass aus der CO2-Abgabe auf Benzin und dergleichen zu finanzieren, dass da eben jeder Verbraucher, egal ob er Verbrenner fährt oder Elektroauto, eine bestimmte Menge an Geld einfach monatlich bekommt.
Genau, das Klimageld ist ja eine eher auch übergeordnete Maßnahme, die jetzt nicht unbedingt was mit Elektromobilität zu tun hat, sondern das wäre dann, würden auch alle profitieren, die gar nicht Auto fahren oder wie auch immer. Es ist quasi der Ausgleich, der pauschale Ausgleich für Mehrbelastung durch den CO2-Preis, den man irgendwie im Schnitt hat, beziehungsweise maximal haben sollte. So, ist vielleicht eine eigene Folge. Kann man ja mal drüber reden. Kann man ja nochmal ausführlicher drüber reden.
Ja.
Okay, also es gibt einige Instrumente, die man ansetzen könnte, aber wie gesagt, ich sehe das gar nicht, dass das hier in dem Antrag jetzt, um wieder auf den Entschließungsantrag zurückzukommen, nicht abgebildet ist, sondern das ist eben so das Wesen eines solchen Antrags. Es bleibt eher vage. Was meinst du, was passiert jetzt, wenn der beschlossen wird? Ist dann die Automobilindustrie gerettet?
Ja, bin ich skeptisch. aber zumindest muss man ihm lassen, dass er zumindest konkreter ist als das sozusagen Papier, was der Verband der deutschen Automobilindustrie produziert hat. Das bleibt nämlich noch vager und ungefährer und sagt eigentlich nur, es muss irgendwas passieren.
Also ich bin auch skeptisch, weil, sag doch mal, warum du skeptisch bist.
Welche konkreten Maßnahmen finanzierbar sind, entscheidet sich im Bundeshaushalt oder in der Bundeshaushaltsberatung. Und dort sucht man jetzt nach Lösungen und vermutlich sucht man auch nach Geld. Und deswegen sind solche letztlich auch Umverteilungsmaßnahmen, vielleicht von Verbrennerneuzulassung, vielleicht eher finanzierbar als einfach sozusagen nur eine Kaufprämie, die man aus dem Bundeshaushalt irgendwie finanzieren müsste.
Aber jetzt hast du das böse Wort gesagt, Umverteilung. Das wird schwierig in der aktuellen Regierung wahrscheinlich. Aber richtig, du hast es gerade gesagt, das Ganze wird im Bundeshaushalt, also des Bundestags, dann wiederum entschieden. Und so eine Entschließung des Bundesrats ist lediglich ein politisches Signal, mehr nicht. Das hat auch keine rechtsbindende Wirkung. Man kann da immer bitten und auffordern und darauf hinweisen, aber im Zweifelsfall muss da gar nichts draus folgen.
Genau genommen sind viele der diskutierten Maßnahmen noch nicht mal zustimmungspflichtig. Das heißt, da muss im Zweifel vielleicht der Bundesrat noch nicht mal mehr überhaupt seine Zustimmung geben, weil vielleicht gar nicht seine Rechte tangiert sind.
So, Norbert, das war jetzt wirklich viel E-Mobilität, Schrägstrich Industriepolitik, Schrägstrich Metadiskussion. Was soll das eigentlich alles?
Und wir hoffen natürlich, dass ihr unseren Kanal abonniert. Wir haben schon einige neue Themen für die nächsten Folgen, zumindest ins Auge gefasst. Im Dresdner Haushalt gibt es auch einige Neuigkeiten. Zum Beispiel hat scheinbar unser Oberbürgermeister 15 Millionen Euro gefunden, um einen großen neuen Konzertsaal zu bauen, wo doch gerade die Nachrichten quer durch die Stadt jagten, wofür alles kein Geld da ist. Aber ein Richard-Wagner-Konzerthaus soll es sein.
Außerdem die spannende Frage, gibt es noch den Fernsehturm oder nicht? Oder bauen wir einen zweiten? Wir werden es erfahren. Gebt uns gerne Feedback, wie euch das Konzept gefallen hat, in ein Thema noch mal ein bisschen globaler einzusteigen und das zu diskutieren. Oder ob ihr euch lieber wünscht, lokale oder konkretere Themen aufzugreifen oder mehr Nachrichten. Was auch immer, wie gesagt, wir sind über jedes Feedback sehr froh.
Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.